SWR Aktuell Mondial.
Hallo, willkommen zu SWR Aktuell Mondial.
Hallo, mein Name ist Viktoria Merkulova.
Und ich bin Utku Pasarkaya. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig und aufregend machen. Heute geht es um ein Thema, das wahrscheinlich jeden einzelnen Menschen betrifft, der nach Deutschland eingewandert ist. Ob jung oder alt, es geht um Arbeit und Bildung in einem neuen Land.
Deutschland ist ja seit den 60ern ein Einwanderungsland. Und seit 2007, da sind dann kontinuierlich auch immer mehr Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland gezogen. Wir erinnern uns, 2015, dann der Höhepunkt, knapp 1,1 Millionen Menschen haben hier Schutz gesucht und auch heute werden immer wieder neue geflüchtete Menschen registriert. Und auch wenn die Zahl jetzt deutlich zurückgegangen ist, kommen trotzdem Menschen nach Deutschland. Und die Leute, die eine Aufenthaltserlaubnis haben, die bekommen einen uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt. Aber Utku, so einfach ist es ja nicht.
Nein, ganz und gar nicht. Es ist sogar ziemlich kompliziert, in einem fremden Land einen Job oder eine Ausbildung zu finden. Es gibt zwar viele Perspektiven in Deutschland, auch im Vergleich zu den Herkunftsländern vieler Geflüchteter, aber es gibt auch viele Schwierigkeiten, denn ohne Kontakte, ohne deutsche Sprache, beruflich Fuß zu fassen, ist eine Herausforderung. Wir möchten heute bei SWR Aktuell Mondial klären, wie es geflüchteten Menschen geht in Bezug auf ihre Berufschancen und wie die Menschen überhaupt unterstützt werden bei all den Hürden in einem neuen Land.
Genau, und um all das zu besprechen, haben wir heute zwei besondere Frauen eingeladen. Beide sind auch mal nach Deutschland aus fremden Ländern gekommen. Sie haben hier die Sprache gelernt und wurden hier auch in Deutschland ausgebildet bzw. weiter ausgebildet. Und eine Sache vereint die zwei Frauen auch noch. Die zwei beschäftigen sich beruflich bzw. ehrenamtlich mit dem Thema Arbeit und Bildungschancen von geflüchteten Menschen. Hallo und herzlich willkommen, Julia Kasiakova und Mirzeta Haug.
Hallo.
Ja. Hallo.
Hallo. Ja, Mirzeta Haug ist in Pforzheim und Julia Kosiakova ist in Nürnberg. Wie sind wir darauf gekommen, euch zu unserem Podcast einzuladen? Ihr nehmt beide als Expertinnen an unserer SWR-Konferenz Medienforum teil. Das findet am 15. und 16. Juni statt. Das ist eine öffentliche Online-Konferenz und es geht dabei um Teilhabe in der Einwanderungsgesellschaft. Wir haben euch dann gefragt, ob ihr nicht Lust habt, auch bei unserem Podcast mitzumachen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei seid.
Ja, und wir möchten euch beide natürlich auch etwas persönlich kennenlernen, Julia und Mirzeta. Und ich fange einfach mit Julia an. Du bist ja unter anderem wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Du leitest aktuell eine repräsentative Umfrage auch zum Thema Arbeit und Berufschancen von geflüchteten Menschen. Dabei werden seit mehreren Jahren Menschen befragt, die nach Deutschland geflohen sind. Und darüber sprechen wir auch heute noch ausführlich. Da sind so ein paar interessante Erkenntnisse dabei. Zuerst aber vielleicht was zu deiner Geschichte. Du bist ja selbst mit 20 Jahren nach Deutschland aus der Ukraine gekommen.
Wie kam es denn, Julia, dass du deine Heimat verlassen hast?
Das war nicht die schönste Geschichte, muss ich sagen. Das war die 90er Jahren und da hatten wir viele verschiedene negativen Erlebnisse gehabt und dann war die Entscheidung, dass wir nach Deutschland umwandeln. Also wir sind als jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen. Also wir im Sinne meine Mutter, mein Stiefvater und ich. Das ist quasi sehr kurz meine Geschichte. Eigentlich wollte ich nicht wirklich umziehen, muss ich sagen. Ich war 20, ich war in Mitte meines Studiums, ich hatte Beziehung und ich dachte, na gut, also es geht gar nicht. Ich kann nicht jetzt alle verlassen, alle meine Freunde und mein ganzes Leben und jetzt in ein anderes Land gehen, wo ich keine Sprachkenntnisse habe, wo ich, ich hatte eigentlich überhaupt kein Interesse. Meine Mutter hat aber darauf bestanden und das ist auch nicht so sofort. Ja, also man stellt den, glaube ich, Antrag und so weiter. Ich war noch nicht 18, als das alles in Gang gesetzt wurde. Ja, und dann nach der positiven Entscheidung aus Deutschland sind wir nach Deutschland gekommen und auch diese erste Zeiten waren, das war alles nicht so einfach. Und ich glaube, für Menschen, die gerade in ein anderes Land kommen, die Situation ist sehr, mit sehr vielen Problemen und Challenges verbunden, weil man muss erstmal überhaupt klarkommen. Man hat nicht seine Normalität. Man hat nicht seine Freunde, hat nicht die Netzwerk. Man versteht überhaupt nicht, was gesprochen wird. Schimpft jemand über ihn oder nicht? Wir waren auch in so einem Heim erste drei Tage, wo es auch so bestimmte Prüfungen waren und dann gesundheitliche Prüfungen. Und dann hat man hat in kleinem Zimmer gewohnt und auf dem Tür stand, bitte waschen Sie sich, bevor Sie zum Arzt gehen. Und das war so, man hat sich ein bisschen unmensch gefühlt, leider.
War
meine
das
erste Erfahrung, ja.
Ja, wenn du heute zurückblickst, empfindest du das so ein bisschen als traumatisch, diese Auswanderung?
Ja, ich denke, es war schon ein bisschen traumatisch, auch weil man erste Zeit überhaupt nicht rausgehen dürfte aus diesem Heim. Und dann wurde man geschickt in ein Dorf. Man dürfte überhaupt keinen Schritt machen, ohne Bescheid zu geben. Und dann, auch wenn man Bescheid gegeben hat, dürfte man auch sich nicht bewegen. Es ist dramatisch. Andererseits, ich verstehe auch die Behörden. Die haben mich mit Menschen zu tun, die nichts wissen und nichts kennen. Und man weiß nicht, was zu erwarten. Man muss erstmal die ganzen Bürokratie machen und umsortieren. Und später war alles besser. Aber wenn ich mich zurückwerfe in diese erste Wochen, ich kriege Gänsehaut wieder.
Okay. Hat deine Mutter sich richtig entschieden?
Ja. Ja. Ich kann nur sagen, ja, das war die beste Entscheidung. Und ich bin sehr dankbar meiner Mutter, dass sie diese Entscheidung für mich gemacht hat. Ich hätte nicht so viel Zukunft in der Ukraine. Ich denke, ich wäre jetzt einmal verheiratet, vielleicht einmal geschieden, irgendwelche Jobkinder. Ich würde nicht das erreichen, was ich hier erreicht habe. Für mich war Bildung damals nicht so wichtig für meine eigene Karriere, für meine eigenen Lebenschancen. Ich war ein bisschen anders sozialisiert. Und in Deutschland habe ich geglaubt, ich habe verstanden und geglaubt und gesehen, dass ich selbst alles kann. Ich habe sehr viel Unterstützung von dem Land bekommen. Ich musste man natürlich ein bisschen kämpfen für diese Unterstützung, aber man hat die bekommen. Und jetzt, wo ich bin super stolz auf mich und ich bin wirklich dankbar für diese Entscheidung.
Ja, danke, Julia, dass du so offen erzählst. Viktoria, du bist mit 11 Jahren gekommen aus Russland, aber mit 11 hat man auch seine Freunde und ich stelle mir das auch ziemlich schwierig vor, dann sein ganzes Umfeld, seine Freunde zu verlassen und in ein fremdes Land zu gehen.
Ich kann mich noch dran erinnern, wie meine Mutter mal zu mir abends ans Bett gekommen ist und gesagt hat, Vika, also der Spitzname von Viktoria auf Russisch, Vika, hast du Lust, ein bisschen zu reisen? Und dann habe ich das gar nicht verstanden. Ich habe gesagt, ja klar, also Urlaub, man denkt ja direkt an einen Urlaub, da sagt man sofort, ja natürlich, ich habe Lust. Und und dann ging das alles irgendwie schnell. Wir haben angefangen, Sachen zu packen, Sachen zu verkaufen, zu verschenken und sind dann einfach ausgewandert. Natürlich habe ich meiner Klasse damals, in der ich war in der Schule, auch gesagt, dass ich nach Deutschland gehe und habe meine Freunde dann auch schon direkt vermisst. Und wie wir da an der Bushaltestelle standen und ich meinen zwei besten Freundinnen Tschüss sagen musste, war natürlich auch hart und ich habe die ersten zwei Nächte geweint. Aber ich glaube, in dem Alter mit 11 Jahren kann man sich super schnell an Orte, an neue Menschen gewöhnen. Und deswegen war dieser Übergang relativ reibungslos für mich persönlich. Also es waren ein paar emotionale Momente dabei, aber ich kann nicht sagen, dass es traumatisch war, sondern ich kam in dieses Land und meine Eltern haben natürlich darauf aufgepasst, dass es mir gut geht und meinem Bruder auch. Wir kamen schnell in Berührung mit der Sprache, mit neuen Menschen, mit einer Sprachschule und so ging das weiter. Ich kam auch schnell in eine deutsche Klasse. Und habe mich sehr gut und sehr schnell hier eingelebt. Ja.
Ja, wie machen wir weiter, Victoria?
Ja, ich habe noch eine Frage an Julia tatsächlich. Du hast ja erzählt gerade, dass du irgendwann festgestellt hast, dass du hier sehr viel erreichen kannst in Deutschland, beruflich, dass du eine Karriere aufbauen kannst. Wann hast du das realisiert? Gab es einen Moment?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich glaube, jetzt weiß ich, wann ich das realisiert habe. Ich habe in meinem ersten Semester, und das ist sehr persönlich, ich habe während meinem Studium im ersten Semester, 2 Jahre nach Migration, bei Prüfung alles abgeschrieben und dann bin komplett durchgefallen durch alle Prüfungen, weil ich nicht, ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet und eigentlich im ersten Semester Partys gemacht. Genau, also wie in der Ukraine eigentlich.
Ja.
Und dann habe ich verstanden, es geht nicht in diesem Land so. Ich habe angefangen wirklich zu lernen und zu studieren und es war eine tolle Vorlesung, Einführung in die empirische Sozialforschung, die ich mit dem Skript und Wörterbuch ganze Zeit, also ich müsste mit zwei diesen Sachen immer das lernen, es war mir unheimlich schwer und dann habe ich das mit 2.0 bestanden.
Und das motiviert.
Das war für mich, ja, das dachte ich mir, oh mein Gott, ich habe besser geschafft als die anderen Personen aus Deutschland in meinem Studienfach. Ich war wirklich stolz und ich habe verstanden, na gut, also ich schaffe alles.
Ja, wir können verraten, dass du ja inzwischen auch einen Doktortitel hast. Du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Das hat Victoria schon gesagt.
Kommen wir vielleicht zu unserer zweiten Gesprächspartnerin heute. Sie haben wir ja auch noch nicht ganz kennengelernt, Mirzeta Haug. Ja, kurz vielleicht nochmal, um deinen Beruf beziehungsweise um deine Tätigkeit einzuordnen. Du leitest das Projekt Interkulturelle und interreligiöse Bildungsarbeit für die evangelische Erwachsenenbildung Pforzheim. Du engagierst dich ehrenamtlich bei verschiedenen anderen Projekten, zum Beispiel auch beim interkulturellen Frauentreff in Pforzheim. Und du hast auch eine Einwanderungsgeschichte, hast du ja auch schon erzählt. Du bist in Serbien geboren, in Novi Pazar. Mit 11 auch bist du mit deiner Familie nach Deutschland geflüchtet, damals wegen des Bürgerkriegs im ehemaligen Jugoslawien 1993. Und vielleicht, wenn du zurückdenkst an diese Ankunft in einem neuen Land mit 11 Jahren, woran musst du als erstes denken?
Also ich weiß, dass es für mich damals zweierlei Sachen waren. Also einerseits war ich wahnsinnig froh, in Sicherheit zu sein, nicht mehr Angst haben zu müssen. Das war das eine. Und dann habe ich aber auch ein unglaubliches Heimweh gehabt. Also wirklich Heimweh, das hattest du, Julia, vorhin auch erzählt. Alle Freunde, alle Familie, alle, die einem so nah waren, hat man zurückgelassen. Und das hat sich bei mir auch wirklich dann auch so körperlich übertragen. Also ich habe mich gegen die neuen Gerüche irgendwie gewehrt und habe eine wahnsinnige Magen-Darm-Geschichte erstmal bekommen.
Oh Gott.
Und habe, glaube ich, wirklich ein paar Wochen gebraucht, um mich auch körperlich zu erholen und hier anzukommen, weil dieses Heimweh wirklich sehr, sehr stark war. Aber ich habe trotzdem, war ich natürlich froh um die Sicherheit, die ich hier hatte und eben abends ins Bett zu gehen ohne Angst. Und da war ich sehr, sehr froh drum.
Deine persönliche Geschichte, ist das der Grund dafür, dass du dich heute engagierst und geflüchteten Menschen hilfst, dich mit Religion befasst?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch die persönliche Geschichte, warum ich auch Politik und Religionswissenschaften studiert habe. Ich wollte die Vergangenheit verstehen, ich wollte meine Herkunft verstehen, ich wollte verstehen, was da im ehemaligen Jugoslawien passiert ist, wie es dazu kommen konnte. Wollte aber auch schauen, wie kann es denn besser funktionieren, an welchen Stellen muss man drehen, damit es besser klappt mit dieser Interreligiosität und Interkulturalität. Habe aber eigentlich schon relativ schnell nach meiner Ankunft hier Deutsch gelernt und habe eigentlich da schon angefangen, Flüchtlingshilfe zu leisten, weil ich diejenige war, die Deutsch sprach und ich habe dann für alle anderen übersetzt. Also ich bin mit zu den Ärzten, zu den Behörden, zu den Anwälten und habe sicherlich auch Geschichten gehört, die nicht für so Ohren von einem Kind gedacht sind. Aber ich habe es gemacht und ich bin auch, glaube ich, dadurch auch gewachsen. Es hat mir auch gezeigt, dass das wichtig ist, auch für die Menschen, die eben was zu sagen hatten oder die Hilfe brauchten. Und im Grunde bin ich nie aus dieser Schiene rausgekommen. Also dieses den anderen helfen, auch bei ihren Asylverfahren helfen, das hat mich begleitet schon ein paar Monate nach meiner Ankunft hier.
Also sehr früh auch gezwungen, erwachsen zu werden, als Elfjährige, ja, dann auch übersetzt bei den Ärzten und bei den Rechtsanwälten und diese Geschichten gehört von Flucht und Vertreibung. Du bist ja auch zur Schule gegangen. Wie schwer war es denn für dich, Freunde zu finden?
Das, Victoria hat es ja vorhin gesagt, also im Grunde ist es mit 11 nicht so schwierig. Mit 11 ist es relativ einfach, in so eine Klassenstruktur reinzukommen und da auch angenommen zu werden. Natürlich hat man anfangs noch also ich weiß noch, in Mathe habe ich dieses Wort 5 nicht aussprechen können, sondern es war immer 5 und dann haben alle gelacht, aber das war auch kein böses Lachen, das habe ich gespürt. Irgendwie war ich dann schon da, ja.
Genau, genau das, was du sagst, es war kein böses Lachen von den SchülerInnen damals. Das war alles sehr herzlich, weil das für sie natürlich auch was ganz Neues ist, dass da jemand aus einem fremden Land in diese Klasse reinkommt.
Ja, also so habe ich das tatsächlich auch empfunden und ich hatte eben eine ganz tolle Lehrerin, die mich sehr früh schon unterstützt hat. Ich habe irgendwie wirklich 2 Monate lang diesen Sprachkurs besucht und bin danach gleich in die 6. Klasse der Hauptschule gekommen und in der 7. sagte sie dann schon zu mir, ich glaube, du müsstest eigentlich wechseln, du solltest dich mal um einen Gymnasiumplatz bemühen. Und das ist etwas, wir kennen ja das System nicht, wenn wir hier ankommen. Meine Mutter wäre nie auf die Idee gekommen, zu schauen, kann sie denn wechseln oder kann sie denn was anderes machen? Und das hat eben diese Lehrerin übernommen, der bin ich heute noch dankbar und habe dann tatsächlich nach der 7. schon aufs Gymnasium gewechselt.
Danke, Mirzeta, für deine kleine Lebensgeschichte, zumindest ein Ausschnitt davon. Wenn wir gerade miteinander sprechen, merken wir, sowohl bei Julia als auch bei Mirzeta geht es um Erfolgsstorys. Ihr habt es sozusagen geschafft in Deutschland. Seit 2016 befragt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung geflüchtete Menschen, wie ihre Chancen auf Bildung und Arbeit in Deutschland aussehen und welche die größten Schwierigkeiten oder Erfolge dabei sind. Julia, du koordinierst diese Befragung. Ihr habt schon tausende Menschen befragt, die zwischen 2013 und 2016 nach Deutschland gekommen sind. Was sind denn da die wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Befragungen?
Das ist eine Befragung, es ist eine Initiative oder ein Projekt zwischen 3 Institutionen, also EAB, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, dann Forschungszentrum von BAMF und dann SÖP, das ist sozioökonomische Panel von GEW in Berlin. Ich würde gerne ein paar Wörter zu dieser Befragung geben, weil es ein wirklich tolles und wichtiges Projekt. Also das ist eine jährliche Wiederholungsbefragung von rund, 8000 Personen. Jede Person, je nach Möglichkeit, werden jedes Jahr wieder befragt. Ja? Und das gibt uns die Möglichkeit, diese Integrationsgeschichte, also diese Verläufe wirklich begleiten und zu analysieren. Das ist repräsentative Befragung für die Geflüchteten, die zwischen 2013 und 2016 nach Deutschland gekommen sind. Und die Ziehung war aus Länderzentralregister. Also das heißt, wir hatten Personen während Asylverfahren oder danach. Also es ist unabhängig von Asylverfahren. Und wir haben ganz viele Fragen gestellt. Also das ist so ein biografischer Ansatz. Wir haben in erstem Interview so rund 450 Fragen. Es ist eine Menge. Aber dafür haben wir umfassend viel Information, so biografische Biografien zu Bildungsverläufe, Arbeitsmarktverläufe vor dem Zuzug, also nach dem Zuzug. Wir haben auch Informationen zu Netzwerken, zu Sprachkompetenzen, Persönlichkeitsmerkmale. Also wirklich sehr, sehr umfassend. Und das ermöglicht uns wirklich eine tiefe Forschung über die Personen mit Fluchthintergrund. Genau. Und zu Ergebnissen, also es gibt so viele Ergebnisse, ich könnte, glaube ich, ganzen Tag darüber reden, muss ich sagen. Also womit ich mich sehr tief beschäftige, ist die Arbeitsmarktintegration natürlich und insbesondere schaue ich auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und was wir heute, also vor Pandemie, feststellen konnten, ist, dass 5 Jahre nach dem Zuzug rund sind 50% der Personen, die zwischen 2013 und 2016 gekommen sind, erwerbstätig. Ja? Mhm. Und gegeben die Voraussetzungen, das ist ein tolles Ergebnis. Ich sage das, weil Personen, die als Geflüchtete kommen, die unterscheiden sich im Wesentlichen von Personen, also von anderen Migranten, weil deren Migrationsprozess ist oft unerwartet und getrieben durch Krieg oder Konflikten in dem Herkunftsland. Und somit, die haben nicht die Zeit für sich vorzubereiten. Ja, also wenn jemand entscheidet sich für Migration, man lernt die Sprache normalerweise, man generiert Netzwerke, sammelt Informationen. Geflüchtete oder Personen, die fliehen müssten, die haben diese Zeit gar nicht. Die kommen schon mit einem quasi Nachteil und von Anfang an benachteiligt. Plus, da trägt noch die ganze gesundheitliche Probleme potenziell durch den Flucht entstanden sind oder traumatische Erfahrungen oder Bildungsbiografien zu deren normal im Durchschnitt langsameren Integrationsprozess. Hm. Genau. Und wenn wir schauen auf die bisschen Gruppenheterogenität, also hier beziehe ich mich auf die Geschlechterunterschiede, da sehen wir, dass diese Erfolgsgeschichte ist eher zutreffend für Männer. Also bei Männern 5 Jahre nach dem Zuzug, die Anteil, die schon im Erwerbsmarkt sind, ist 60% beziehungsweise in Erwerbstätigkeit. Bei Frauen, das ist fast doppelt, also doppelt so wenig. Da geht's, das sind so rund 28%. In meiner Forschung im Moment versuche ich zu verstehen und zu erklären, woran das liegt.
Was sind die Gründe, warum Frauen deutlich seltener eine Ausbildung oder einen Beruf ausüben?
Also da gibt's mehrere Gründe. Die einfachste Erklärung ist immer Kinder. Das ist aber nicht die einzige Erklärung. Also klar, das trägt schon sehr stark dazu bei, dass die Frauen geringere Erwerbstätigkeit aufweisen. Aber das ist so kumulative Geschichte, weil die Frauen haben auch durch die Vorhandensein von kleinen Kindern weniger Möglichkeiten in Bildungsteilnahme, in Sprachkursteilnahme und so weiter. Mhm. Also das erste Erklärungsfaktor oder der Haupterklärungsfaktor ist in der Tat diese Sorgearbeit. Dann aber, es ist auch Humankapital, was die Frauen mitbringen. Und das ist nicht schlechtes Humankapital. Also wenn wir schauen auf die Universität oder Berufsabschlüsse, die Frauen und Männer unterscheiden sich nicht so stark voneinander. Also es ist beispielsweise ungefähr 11% der Frauen und 11% der Männer kommen mit Universitätsabschluss. Bei der schulischen Bildung, es ist ein bisschen, Frauen haben öfter abgebrochene Biografien, aber es geht eigentlich im Wesentlichen um die Erfahrungen oder die Erwerbserfahrungen, was die mitgebracht haben. Die meisten Frauen, die erwerbstätig waren, waren in Sektoren tätig, also in Bildung beispielsweise oder Gesundheit. Und das ist gerade die Erfahrung oder Qualifikation, die sehr problematisch in den deutschen reglementierten Arbeitsmarkt zu übertragen. Ja, also das ist sehr spezifische Humankapital orientiert auf Herkunftsland und das ist wirklich schwer zu übertragen. Plus es gibt diese ganze Anerkennungsverfahren und Reglementierung.
Was heißt das denn praktisch für Frauen? Also was bedeutet das? In welchen Bereichen arbeiten sie dann deutlich seltener jetzt in Deutschland?
Die meisten Frauen, die erwerbstätig waren, die waren Lehrerinnen. Ja? Und es ist ziemlich schwer hier in Deutschland mit Lehrerin-Erfahrung beispielsweise sagen wir so, in Irak hier zu anzufangen. Man muss erstmal anerkennen und dann anerkennen lassen und dann zusätzliche Qualifikationen erwerben. Dementsprechend viele Frauen schaffen gar nicht hier Fuß zu fassen, mindestens so schnell.
Ja, wenn wir uns diese Länder anschauen, aus welchen die Frauen auch fliehen, das sind Syrien, Irak, Afghanistan, Eritrea, Iran. Auch da in diesen Ländern arbeiten Frauen generell seltener als bei uns in Deutschland. Und da frage ich mich auch, ob Geflüchtete bestimmte Einstellungen bzw. Alltagsgewohnheiten einfach mitbringen und die führen sie dann einfach hier fort?
Eine gute Frage. Man müsste die ganzen Daten noch haben, die in Herkunftsländern erhoben wurden. Das haben wir leider nicht, aber wir haben natürlich über die verschiedenen Einstellungen nachgefragt. Beispielsweise, wenn wir reden über die Motivation und Motivation zu arbeiten oder zu noch einen Bildungsabschluss zu schaffen. Was wir sehen, ist, das ist unheimlich ausgeprägt. Und ich glaube, ich habe jetzt nicht mehr die Zahlen, aber es war so bei den Männern, die noch nicht erwerbstätig waren, war so 90% haben berichtet, dass die unbedingt oder wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wie das gefragt wurde, aber sie wollen hier arbeiten. Bei Frauen war das nicht sehr viel geringer, also vielleicht um 10 Prozentpunkte oder so.
Also Frauen wollen arbeiten, haben diese Motivation, sich zu bilden. Und Mirzeta, das passt ja auch zu deinem Herzensprojekt gerade, Geschlechterunterschiede. Ja. Das ist ja auch das Thema. Du bist aktiv bei einem interkulturellen Frauentreff in Pforzheim. Also das heißt, du sprichst mit den betroffenen Frauen. Über welche Themen zum Beispiel?
Das sind ganz unterschiedliche Themen, weil es auch ganz unterschiedliche Frauen sind und ganz unterschiedliche Anliegen haben. Also es querbeet. Wir haben am Anfang erstmal uns einfach Raum und Zeit gegeben, uns kennenzulernen und uns zu begegnen und eine gewisse Vertrauensbasis aufzubauen, damit man dann tatsächlich miteinander reden kann. Und haben dann gemerkt, okay, jetzt kennen wir so ein bisschen, jetzt können wir diese Treffen auch mit Inhalten füllen. Und dann hat man angefangen mit Erziehungsfragen oder mit eben Schulsystem. Wo kann man denn Frauen eine Hilfestellung sein? Aber entstanden ist dieses Projekt tatsächlich aus dem Grund, dass die Frauen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, jetzt haben wir einen Sprachkurs gemacht. Wir haben auch jetzt B1 oder B2 ne, irgendwie geschafft, aber wir haben überhaupt keine Möglichkeit, diese Sprache anzuwenden. Wir haben Kinder, wir bringen sie zur Schule, zum Kindergarten, aber ansonsten haben wir kaum die Möglichkeit, mit jemandem dieses Deutsch, was wir erlernt haben, zu sprechen. Deswegen dachten wir, da müssen wir ihnen eine Möglichkeit bieten, damit sie ihre Sprachkompetenz eben stärken. Weil ich das ja auch so sehe, das ist der erste Schritt in Berufsleben. Ne?
Ja.
Und eben der Einstieg ins Berufsleben ist immer wieder ein Thema, weil die Frauen sich eben dann mit uns austauschen und nachfragen, was kann ich denn tun? Und es gibt auch einige Lehrerinnen tatsächlich unter den Frauen, und einige von ihnen sind interessiert, hier eine Erzieherinnenausbildung zu machen oder sind jetzt schon wirklich auf dem Weg. Durch die Pandemie hat sich natürlich auch wieder einiges verändert, aber sie haben sich auf den Weg gemacht, eine Erzieherinnenausbildung zu machen oder auch im Gesundheitswesen noch was draufzusetzen, um dann eben einen Abschluss zu bekommen. Ich finde es eben wahnsinnig wichtig, dass wenn die Frauen motiviert sind, anfangs, dass man diese Karte nicht verspielt, sondern dass man sie da eben anpackt und ihnen zur Seite steht, weil es frustrierend sein kann, wenn man eigentlich möchte und man kriegt die Gelegenheit nicht oder niemanden, der einen auf Ideen bringt und auf Möglichkeiten aufmerksam macht. Und ich glaube, Julia, das ist das, was du mit Netzwerk auch meinst. Das ist dieses Netzwerk, was wir auch in unseren alten Heimaten hatten, was uns hier ja fehlt, wenn wir hier ankommen und diesen Frauen auch fehlt. Wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, dann geht auch hier in der deutschen Gesellschaft ganz viel, wie sagt man so schön, über Vitamin B, ne? Über Beziehungen. Man kann da positiv oder negativ drüber denken, aber im Endeffekt ist es ein Netzwerk. Es ist, wir netzwerken ja alle, ne? Und das ist eben das, was dieser Gruppe fehlt und diesen Frauen vor allem, weil die Männer sind es, die tatsächlich diese Angebote wahrnehmen von irgendwelchen Integrationsprojekten. Viel weniger machen, tun es aber die Frauen, weil sie natürlich durch die Kinder gehindert sind, aber auch erstmal, ich glaube, sie brauchen auch länger hier anzukommen, weil dieses Rausgehen für sie auch etwas länger dauert. Die Männer sind da einfach auch etwas mutiger. Ja.
Mirzetta, also wie kann ich mir das vorstellen? Was bietest du diesen Frauen an, beziehungsweise wie sagst du, dass sie jetzt sich Unterstützung holen sollen? An welchen Stellen? Was sind jetzt die wichtigsten Anlaufstellen für Frauen, wenn sie motiviert sind zu arbeiten?
Es gibt tatsächlich einiges, was geboten wird. Man muss schauen, dass man einen Überblick sich verschafft, was es alles an Angeboten gibt. Auch das Jobcenter bietet einiges an. Ich weiß auch von einigen Big-Projekten, Mentorinnen-Projekten, die schon auch darauf Wert legen, Frauen und insbesondere auch zu begleiten. Das wissen aber die Frauen eben nicht. Und da ist es eher so ein Zusammenbringen von den Angeboten und von der Zielgruppe. Das ist das, was wir versuchen. Und wir versuchen ihnen aber auch tatsächlich einfach auch mal zuzuhören und zu schauen, was wollen sie denn? Wo sind denn ihre Fragen und ihre Anliegen?
Also Männer fassen schneller Fuß im deutschen Arbeitsmarkt. Es gibt die Angebote, die auch speziell sich an Frauen richten. Aber irgendwie kommen die nicht zusammen, das Angebot und die Frauen, die eigentlich auch arbeiten könnten und arbeiten wollen. Das heißt, da muss man noch irgendwie diese Lücke schließen, Julia und Mirzetta, oder?
Sicherlich. Es gibt noch was zu tun.
Julia.
Weil diese Humankapital oder diese Sprachkurse und Angebote, was man hier hat, die sind sehr wichtig für die Integration. Und das sehen wir in unseren Analysen. Im Wesentlichen erhöht die Arbeitsmarktchancen, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Aber Frauen wirklich nehmen das weniger in Anspruch oder auch öfter wissen davon gar nicht im Vergleich zu Männern.
Das heißt im Prinzip, man erreicht sie nicht, man kommuniziert nicht auf den richtigen Kanälen.
Anscheinend. Ja. Ich weiß nicht, wie man das am besten sagt, aber man aktiviert die Frauen auch nicht, wenn Kinder klein sind. Ja, also wir haben tollen Möglichkeiten von längeren Mutterschutz oder längeren Elternzeiten. Und man aktiviert viele Frauen nicht. Es geht nicht nur um Geflüchtete, es geht auch die anderen Migrantinnen oder Deutschen, also Einheimischen. Ich denke, das könnte auch die Motivation vielleicht ein bisschen reduzieren, wenn man keine Angebote kriegt oder sagt, grob gesagt, sie müssen gar nichts machen. Also man bekommt diesen Angebot einfach nicht, weil man eigentlich nicht angesprochen wird. Ich denke, es wäre schon wichtig, auch früh genug diese Möglichkeiten mindestens als Information zur Verfügung zu stellen, was man machen kann nach der Elternzeit oder Mutterschutz oder auch früher, wenn man anfangen will, weil es ist, ich meine, das ist doppeltes Problem. Wenn man Kindergartenplatz nicht hat, ist schwer, in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Wenn man nicht im Arbeitsmarkt ist, ist schwer, einen Kita-Platz zu kriegen.
Mirzetta, sind es die falschen Kommunikationswege, auf denen man versucht, die Frauen zu erreichen? Weil du sagst ja, das Angebot ist eigentlich da, aber es erreicht die Frauen nicht.
Ja, manchmal denke ich, letztendlich haben wir ja Kitas, wir haben Schulen und da sind die Mütter häufig anzutreffen. Und da müsste man viel enger zusammenarbeiten. Also ich denke, da ist noch Potenzial, dass sich das entwickelt. Man findet diese Frauen tatsächlich jeden Tag in der Kita, ihre Kinder bringen und abholen und genauso in der Schule. Und das wäre so ein Punkt, wo man sie auf jeden Fall an der Strippe hätte. Da würde man sie erreichen und vielleicht müsste man eben die Kommunikationswege überdenken. Ja, weil gerade so ein Jobcenter-Angebot, meistens ist der Mann als Oberhaupt der Familie, der sich um so Sachen kümmert, zum Jobcenter geht und Sachen regelt. Die Frau kriegt es dann gar nicht mit, diesen Flyer, der dort ausliegt. Ne? Mhm.
Ich glaube, es ist so einfach ist es auch nicht. Es gibt mindestens in Theorie, ich meine, die meisten Frauen kommen mit der Familie, mit Familien. Und dieser ganze Integrationsprozess von der Familie passiert ein bisschen in Stufenweisen. Und es ist sehr schwer, wenn beide gleichzeitig in Sprachkurs sind oder gleichzeitig erwerbstätig sind, weil Kinder im Spiel sind. Und es ist auch, Kinder können traumatische Erfahrungen haben. Also es ist sehr komplex alles. Und mein Gefühl bis Pandemie war, dass eigentlich es war jetzt hoher Punkt, wo mit Frauenintegration losgehen würde, weil die waren jetzt endlich mal, sagen wir so, an der Reihe in Sprachkursen, also deren Teilnahmequote an Sprachkursen angeboten ist gestiegen, in Bildung, Sprachkenntnisse gestiegen. Und die waren quasi bereit, jetzt Flüchtlinge loszulegen und dann müssen sie aufhalten oder anhalten wegen dieser Pandemie. Ich hoffe nur, dass die Motivation da bleibt und die genug Kräfte haben, noch ein wenig abzuwarten, bis wir zurück zur Normalität kommen und ihr Vertrauen von Arbeitgeber auch steigt und ja, also der Arbeitsmarkt wieder in Gang ist, wie vorher.
Julia, du hast ja geschildert, dass die Zahlen eigentlich eine Erfolgsgeschichte beschreiben. Wenn die Hälfte der Flüchtlinge, die zwischen 2013 und 2016 nach Deutschland gekommen sind, bereits einen Job haben. Das hat jetzt durch die Pandemie einen Rückschlag erlitten, dieser Erfolg. Ist das eine vorübergehende Delle, die da in dieser Erfolgskurve ist?
Es ist, glaube ich, zu früh, darüber eine endgültige Aussage zu treffen. Meine Kolleginnen und Kollegen am IAB haben neulich sich näher die Konsequenzen von Covid-Pandemie auf die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten angeschaut. Und es ist in der Tat so, dass im ersten Quartal die Erwerbsquote von Geflüchteten stärker zurückgegangen ist als bei, ich glaube, Einheimischen und anderen Migranten. Aber dann, die hatten auch schnellere Aufholung über Sommer, weil Geflüchtete sind auch öfter in so niedrigschwelligen Jobs beschäftigt. Und da waren quasi eine Aufholung und bei Geflüchteten war diese Aufholung schneller. Und dann mit dem zweiten Lockdown müssen wir noch auf die Zahlen abwarten, weil da war auch wieder diesen Trend für Rückgang. Und es kann sein, dass wir wieder eine schnelle Aufholung erleben. Es kann sein aber, dass der zweite Lockdown doch stärkeren negativen Effekt hat auf den Integrationsprozess. Was wir auf jeden Fall jetzt sagen können, ist, dass die Arbeitsmarktintegration sich verlangsamt hat durch Covid, aber nicht natürlich komplett abgebrochen.
Also es hieß jetzt sogar in einem Tagesschau-Artikel, habe ich gelesen, Zitat auch von deinem Kollegen, der gesagt hat, die Integration sei jetzt unterbrochen worden. Das fand ich ziemlich heftig, wie der das gesagt hat.
Es ist eine heftige Aussage. Also ich glaube nicht, dass man so sagen kann, wirklich unterbrochen. Es ist für viele auf jeden Fall viel schwieriger geworden. Aber Deutschland ist ein Land mit sehr vielen Möglichkeiten. Ich denke, wenn die Ökonomie oder Wirtschaft wieder mitspielt und alles zurück ist, dann wird der Fortschritt weitergemacht. Ich meine, es wird die Rückschläge geben auf die Integration, auf die Bildung, auf die Kinder, auf alle. Deswegen, ich würde jetzt noch keine endgültige Aussage treffen wollen und können.
Kann ich da noch einen Satz hinzufügen?
Gerne, Mirta.
Vielleicht so ein bisschen aus der Praxis. Also meine große Tochter besucht jetzt die zweite Klasse und hat jetzt natürlich seit Ende Dezember war sie gerade mal eine Woche in der Schule und diese Woche erst wieder, so dass wir sehr viel Homeschooling hatten und ich habe gemerkt, wie viel Hilfe sie immer noch dabei braucht. Und ich konnte ihr diese Hilfe aber geben und musste da ständig an unsere Frauen denken, die das vielleicht so ihren Kindern nicht zeigen können. Von daher glaube ich schon, dass da ein Einbruch war. Das muss natürlich nicht heißen, dass er für immer abgebrochen ist, aber ein Einbruch denke ich schon. Und Generell musste ich in der Pandemie viel darüber nachdenken, wie schön es doch ist, wenn man etwas mehr Platz zum Wohnen hat, weil gerade in diesen engen Wohnverhältnissen, in denen die meisten Geflüchteten ja auch leben.
Mit vielen Kindern.
Also das ist sicherlich für die Gruppe nicht so einfach gewesen. Ja.
Ich bin komplett dabei. Ich denke, dass bei Personen, die vor kurzem zu geworden sind, sei das Geflüchtete oder anderen Migranten, aber bei Geflüchteten stärker wegen gesundheitlicher Probleme und so weiter. Also es ist auf jeden Fall, die Pandemie hat Konsequenzen und wir werden die einfach erstmal später sehen.
Dann sollten wir vielleicht in einem halben Jahr, Victoria, nochmal auf das Thema gucken und gucken, wie sich das entwickelt hat, dieser Rückschlag bei der Integration in den Arbeitsmarkt.
Unbedingt, unbedingt. Die Pandemie ist ja auch noch nicht vorbei. Das muss man ja auch immer wieder betonen. Und wie sich das alles entwickeln wird auf dem Arbeitsmarkt, beobachten und werden nochmal darüber sprechen.
Ich fand es interessant, auch zu hören von euch, dass so diese Selbstwirksamkeit, das ist, glaube ich, der Fachbegriff, dass der euch stark gemacht hat. Julia, du hast von dieser Prüfung erzählt, auf die du gelernt hast und dann als eine der besten abgeschnitten hast, obwohl du es schwerer hattest schon von der Sprache her. Und Mirzeta, du hast erzählt, dass du eben als Elfjährige schon den Erwachsenen geholfen hast, beim Arzt, beim Rechtsanwalt. Hat euch das so motiviert oder gab es da auch Vorbilder, die euch motiviert haben?
Meine Mutter war für mich immer ein Vorbild. Sie hat alles selbst erreicht. Meine Eltern haben sich geschieden, als ich klein war. Und das war noch während Sowjetunion-Zeiten. Und meine Mutter hat wirklich alles immer selbst gemacht. Sie kommt aus einer ganz einfachen Familie, aus einem Dorf. Sie war auch in Internat. Ich weiß nicht, ob so ein Wort auf Deutsch gibt.
Auch. Ja, gibt es.
Genau. Und sie hat dann Universität mit, was bei uns man nennt, mit rotem Diplom abgeschlossen, also mit Auszeichnung. Und wie gesagt, sie hat immer nach vorne geguckt und war wirklich sehr erfolgreich in allem, was sie machte. Und das hat natürlich bei mir einen großen Einfluss gehabt und war für mich ein Vorbild und hat mich total getrieben. Und sie hat natürlich mir auch ständig gesagt, du musst an die Uni. Nach der Uni, Entscheidung für Dissertation war meine eigene. Also das kann ich sagen. Es war nicht meine Mutter, es war ich.
Da braucht es ja auch intrinsische Motivation.
Julia, das ist echt lustig. Also da gibt es wirklich sehr viele Parallelen in unseren Geschichten. Also auch meine Mutter hat mich und meine Schwester alleine großgezogen und sie hat diese Flucht mit diesen zwei Mädels eben auch alleine auf sich genommen und hat es geschafft, aus dieser etwas patriarchalischen Gesellschaft heraus, sich dafür zu entscheiden, ich gehe jetzt, weil das muss ich für mich und für meine Kinder tun und hat uns dadurch eben was ganz, ganz Tolles geboten. Und auch sie hat uns hier dann auf diesem Bildungswerk immer unterstützt. Sie hat da dann selber irgendwann zurückgesteckt. All diese Schritte konnte sie nicht umsetzen, aber sie hat uns unterstützt. Und das war etwas, was ihr wahnsinnig wichtig war, schon immer wichtig war, dass auch ich und meine Schwester eigenständig werden. Dass wir etwas haben, womit wir durchs Leben kommen können. Ja.
Ja. Vielen Dank. Victoria, hast du noch eine Frage?
Ich wollte nur sagen, dass wir, glaube ich, festhalten können, dass viele Frauen wegen ihrer Familie auch und weil sie auf Kinder aufpassen möchten und wollen, weniger Chancen auf Bildung und auf Arbeit haben. Aber wie wir gerade gehört haben, müssen Frauen einfach öfter einander feiern und das motiviert weiterzumachen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, man muss auf jede Hilfe zurückgreifen, welche man haben könnte. Man muss nicht warten, bis es angeboten wird. Man muss gehen und nehmen und fragen. Sonst wird es nicht funktionieren. Ich war auch 3 oder 4 Jahre alleinerziehende Mutter. Ich habe meine Dissertation geschrieben fertig geschrieben gleich im Jahr, wo ich mein Kind geboren habe. Also es geht, es ist schwer. Ja. Man muss durchbeißen, aber das geht. Und man muss wirklich jeden Angebot in Anspruch nehmen, was man haben könnte.
Das ist, glaube ich, dein Erfolgsgeheimnis, interpretiere ich jetzt mal. Hol dir die Hilfe, hol dir die Hilfe. Geh aktiv auf die Menschen zu, auf die Institutionen und Einrichtungen und frag nach Hilfe.
Ja,
Ja. Mirzeta, hast du auch so ein Geheimnis, ein Erfolgsgeheimnis, ein persönliches?
Ich glaube auch, dass dieses füreinander Dasein und einander zuhören ganz wichtig ist und dass gerade Frauen untereinander sich eben eine Stütze sein sollten. Letztendlich machen wir vieles ähnlich durch und sollten einander immer irgendwie die Hand ausstrecken. Ja, und da darf man natürlich nicht scheuen, die Hilfe anzunehmen, wenn sie angeboten wird. Ja, also da wünsche ich mir das tatsächlich auch, dass Frauen das noch viel mehr tun, dass sie füreinander da sind.
Dr. Julia Korsiakova und Mirzeta Haug, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns in SWR Aktuell Mondial zu Gast wart. Am 15. und 16. Juni findet das SWR Medienforum Migration statt. Da seid ihr ja am 16. auch auf einem Panel mit dabei. Wer sich für das Programm interessiert, der findet das unter swr.de/Medienforum. Die Veranstaltung ist öffentlich, ist online. Wer also gerne zuhören möchte, sich für die Panels interessiert, der kann sich anmelden über swr.de/Medienforum.
Und auch von mir nochmal, Julia und Mirzeta, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart. Das war sehr schön. Und auch an alle Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Hören. Und abonniert gerne unseren SWR Aktuell Mondial Podcast, überall dort, wo es Podcasts gibt.
Mein Name ist Utku Pasarkaya.
Ich bin Viktoria Merkulova.
Wir sagen tschüss und
auf Wiedersehen.